DW Menschen und Märkte.
Diese Erfolgsstory, die sicherlich durch 1,4 Milliarden Multiplikation natürlich offensichtlich ist, überdeckt im Grunde genommen die Tatsache, dass China einen Reformbedarf hat. Und den Reformansatz, den sehen wir kaum noch.
Europas Sorgen um Pekings Wirtschaftspolitik. Europa, der Traum vom universellen Ladekabel. Deutschland, die Börse und die Bundestagswahl. Dies und mehr in Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der DW. Am Mikrofon begrüßt Sie Dirk-Ulrich Kaufmann. Auf den ersten Blick, so die Europäische Handelskammer in China, sei alles in Ordnung in der Wirtschaft des Riesenreiches. Doch es mehren sich Klagen über Probleme. Daten- und Umweltschutzregeln werden verschärft, der Einfluss der Staatsführung nimmt zu. In vielen Branchen verschließt sich Chinas Wirtschaft weiter, statt sich, wie seit Jahren versprochen, zu öffnen. Sind die goldenen Zeiten in Europas China-Geschäft etwa vorbei? Steffen Wurzel mit Antworten.
Auf den ersten Blick laufen die Geschäfte europäischer Firmen in China gut. Viele Unternehmen meldeten zuletzt wieder Rekorde bei Umsatz und Gewinn in der Volksrepublik. Und das werde zunächst wohl auch so weitergehen, schätzt die Europäische Handelskammer.
Na, für China läuft es ja wirklich sehr gut, aber die Essenz unseres Positionspapiers ist, es könnte noch besser laufen.
Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in China. Er beklagt, dass die Staats- und Parteiführung die Volksrepublik zunehmend nach innen wende und die Wirtschaft des Landes tendenziell vom Rest der Welt abschotte. Das sei ein besorgniserregender Trend, denn die kommunistische Führung setze so die Innovationskraft Chinas aufs Spiel. Damit würden Wachstumschancen verschenkt, sagt Kammerpräsident Jörg Wuttke.
Wenn man in Vergleich setzt, die Volkswirtschaften von Korea, Japan oder von Taiwan, dann merkt man, dass 30, 40 Jahre nach Öffnung Bruttosozialprodukt pro Kopf in der Tat China genauso identisch gewachsen ist wie die anderen Volkswirtschaften, aber jetzt langsam zurückfällt. Das heißt, diese Erfolgsstory, die sicherlich durch 1,4 Milliarden Multiplikation natürlich offensichtlich ist, überdeckt im Grunde genommen die Tatsache, dass China einen Reformbedarf hat und den Reformansatz, den sehen wir kaum noch.
Das steht in klarem Widerspruch zu den Berichten staatlicher chinesischer Medien und zu den Beteuerungen von Vertretern der kommunistischen Führung. Sie wiederholen seit Jahren die Aussage, wonach China die Politik der Öffnung und der Reformen weiter vorantreiben werde. Der Präsident der Europäischen Handelskammer Jörg Wuttke reagiert darauf mit Schulterzucken.
Gut, das muss man hinnehmen. Wir haben damit ein schönes englisches Wort kreiert, Promise Fatigue, also die Müdigkeit, jetzt dauernd immer dasselbe zu hören und dann kommt da nichts.
Die Europäische Handelskammer in China veröffentlicht einmal im Jahr einen Bericht zur Stimmungslage der ausländischen Unternehmen in China. Der wichtigste Lobbyverband europäischer Firmen vertritt rund 1700 Unternehmen, die in China aktiv sind. Dazu zählen kleine Mittelständler, aber auch große Unternehmen wie BP, Siemens, L'Oreal, Bayer und Volkswagen. Seit Jahren prangert die Europäische Handelskammer Probleme in China an, viel offener, direkter und ehrlicher, als es die Unternehmen selbst tun. Ausländische Firmen trauen sich in der Regel nicht, auch nur ansatzweise etwas Kritisches zu sagen, weil sie wirtschaftliche Nachteile fürchten. Dem Vernehmen nach steigt inzwischen auch der politische Druck auf die Europäische Handelskammer. Kritik an ihrer Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik lässt sich Chinas Staats- und Parteiführung noch weniger gefallen als in der Vergangenheit.
Soweit Steffen Wurzel aus Shanghai. Noch eine andere Entwicklung in Fernost verunsichert die Märkte der Welt. Das Schicksal des chinesischen Immobilienriesen Evergrande. Das Unternehmen ist schon so gut wie pleite. Die kommenden Tage werden noch richtig spannend. Siegfried Buschschlüter über den möglicherweise bevorstehenden Worst Case.
Momentan ist die Stimmung gut an der Frankfurter Börse. Die US-Notenbank Fed macht mit ihren milliardenschweren Anleihekäufen weiter, was auch hier für Stabilität an den Märkten sorgt. Im Hintergrund schwelen jedoch immer noch Sorgen um das Schicksal des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Das schwer verschuldete Unternehmen hat zwar eine Einigung über Zinszahlungen an Gläubiger publik gemacht, allerdings ist unsicher, ob Evergrande seine Schulden auch in den kommenden Wochen und Monaten begleichen kann. Sollte sich die Evergrande-Krise auf den ganzen chinesischen Immobilien- und Bausektor ausweiten, dann hätte das auch Auswirkungen auf die Exportwirtschaft weltweit, glaubt Chefvolkswirt Edgar Walk vom Bankhaus Metzler. Denn wenn in China weniger gebaut wird, sinke auch die Nachfrage nach Rohstoffen wie Holz oder Kupfer, sagte Walk gegenüber Tagesschau 24. Was die Exportwirtschaft schmerzen würde, könnte deutsche Handwerksbetriebe und Häuslebauer dagegen freuen. Denn der heimische Holzmarkt ist aufgrund der hohen Nachfrage aus China und den USA wie leergefegt. Fast alle hier geschlagenen Bäume gehen nach Übersee. Beide Länder zahlen hohe Preise für den Rohstoff. Eine Immobilienkrise in China könnte deshalb mehr Holz für deutsche Häuser bedeuten.
Einschätzungen von Siegfried Busch-Schlüter. Bei diesem Thema fallen einem nur noch alte Witze ein. Dennoch, Handy ist kein englisches Wort, es kommt aus dem Schwäbischen. Hanoi, Handy nur, Kabel und wenn, wo? Tja, ein Kabel haben die nicht, sondern jedes sein eigenes. Das Problem ist bekannt und seit 10 Jahren schaffen es unsere Europapolitiker nicht, die Hersteller auf die Einführung einheitlicher für alle Smartphones passender Kabel zu verpflichten. Dieses europäische Trauerspiel soll nun ein Ende haben. Stefan Überbach.
Mehr als 10 Jahre lang hat die EU darauf gesetzt, dass die Industrie freiwillig mitzieht und sich auf einen gemeinsamen Standard für Ladebuchsen verständigt, damit der lästige Kabelsalat ein Ende hat. Aber vor allem der US-Konzern Apple lehnt einheitliche Stecker ab. Auch deshalb, weil der iPhone-Hersteller an seinen Kabeln mit dem sogenannten Lightning-Anschluss kräftig mitverdient. Damit dürfte allerdings bald Schluss sein. Die EU-Kommission will nämlich den USB-C-Standard verbindlich vorschreiben für Smartphones und Tablets, für Kopfhörer, Streaming-Lautsprecher, Kameras und tragbare Spielkonsolen ebenfalls. Sogenannte E-Reader, also Lesegeräte für digitale Bücher oder Zeitschriften, sind dagegen ausgenommen. Außerdem sollen die Kunden künftig selbst entscheiden, ob beim Gerätekauf auch ein neues Netzteil mitgeliefert wird oder nicht. Nach Berechnungen der Brüsseler Behörde könnten die Verbraucher in der Europäischen Union damit jedes Jahr etwa 250 Millionen Euro sparen und rund 1000 Tonnen Elektroschrott vermeiden. Apple geht hier schon seit einiger Zeit mit gutem Beispiel voran und legt seinen neuen Smartphones nur noch ein Kabel bei. Auch bei den Anschlüssen schwenkt der Konzern allmählich um und verbaut bei Laptops und einigen iPads den USB-C-Standard, der das Aufladen und die Datenübertragung beschleunigt. Laut EU-Kommission wurden im letzten Jahr europaweit 420 Millionen Handys und andere Elektrogeräte verkauft. Im Schnitt besitzt jeder Verbraucher 3 Netzteile, von denen er aber nur 2 benutzt. Das Europaparlament und die Mitgliedstaaten müssen den Kommissionsplänen noch zustimmen. Nach einer 2-jährigen Übergangsfrist, damit die Industrie ihre Produktion entsprechend anpassen kann, sollen die Vorschriften über einheitliche Ladekabel und Buchsen dann in Kraft treten. Das heißt, 2024 könnte es soweit sein. Und die nächste Baustelle ist schon in Sicht, denn immer mehr Hersteller bieten inzwischen kabellose Ladegeräte an. Und auch hier sind die Standards unterschiedlich.
Aus Brüssel, Stefan Überbach. Am Sonntag wird gewählt. Wer am Ende als Sieger hervorgeht und welche Koalition in Berlin regieren wird, das hat auch Einfluss auf das Börsengeschehen. Und die möglichen Farbkombinationen werden auch auf dem Parkett diskutiert. Jamaika, die Ampel Deutschland oder gar der Gott sei bei uns unter den Koalitionen rot, grün, ganz rot. Welche Regierung wollen die Börsianer eigentlich selbst? Volker Hirt hat mal nachgefragt.
Es ist ein bisschen wie Weihnachten. Der Termin steht fest und kommt dann doch so überraschend. Nur passiert an Weihnachten wenigstens was. Im Vorfeld Geschenke und so. Die Wahl? Schauen wir mal. Die Börsianer bleiben lässig. Es gibt dazu aber auch einen Spruch, den Thomas Deser von Union Investment und Stefan Risse von der Fondsgesellschaft Arcatis zitieren.
Politische Börsen haben kurze Beine, sagt der Volksmund.
Politische Börsen haben kurze Beine.
Meint, der DAX wird nicht schnell laufen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Es sei denn, eine Farbkombination setzt sich durch im bunten Politbetrieb, die an der Börse einem Schimpfwort gleichkommt. Und weil anständige Börsianer selten schimpfen, wird es erst jetzt in den Mund genommen. Stefan Risse von Arcatis und Robert Halver von der Baderbank sind sich einig.
Sollte sich abzeichnen, Rot-Rot-Grün wird ein Thema, dann gibt es hier Druck auf den DAX, da bin ich absolut sicher.
Aus Sicht der Börse, das muss man klar formulieren, ist Rot-Grün-Rot sicherlich nicht die begehrte Farbenkombination.
Alles andere wird an den Märkten abprallen. Oder, um es mit Robert Halver zu sagen,
ob hier Schwarz-Grün, Jamaika, Deutschland-Koalition, Ampel-Koalition, das wird der DAX so hinnehmen, wie, ich sag mal, ein zweites Bier am Feierabend.
Andererseits gibt's auch keine favorisierte Farbkombination, bei der die Sektkorken knallen. Denn dafür ist die Bundestagswahl, mit Verlaub, nicht wichtig genug. Der DAX zum Beispiel ist zwar ein nationaler Leitindex, aber die einzelnen Unternehmen sind im Zuge der berühmten Globalisierung sehr viel mehr internationalen Einflüssen ausgesetzt, meinen auch Thomas Deser und Robert Halber.
Ob das die Genehmigung der Gaspipeline Nord Stream 2 aus Russland direkt nach Deutschland ist, oder ob das das Verhalten gegenüber den Vereinigten Staaten ist.
Eine neue Regierung ist ja auch eingebettet in Europarecht. Die können nicht mehr machen, was sie wollen. Die europäische Knute, ja, die schwingt ja fast jeden Tag und schlägt in Berlin ein. Also so autonom ist ja Deutschland gar nicht mehr.
Wenn also die USA sich mehr dem Pazifik zuwenden und Europa links liegen lassen, wenn die chinesische Staatsbank die Gläubiger eines pleitegehenden Immobilienriesen aus der Patsche helfen und Putin droht, den Gashahn abzudrehen, dann beben die Märkte, inklusive der Deutschen. Da können sich also Baerbock, Laschet und Scholz noch so trillieren. Auch am Frankfurter Parkett haben die Worte von Biden, Xi Jinping und Putin mehr Wucht. Und trotzdem versichert Arthur Brunner von der ICF-Bank, der im Börsensaal ganz nah an der großen DAX-Kurventafel sitzt, ja, das mit der Bundestagswahl hat man schon auf dem Schirm.
Jeder hat's im Hinterkopf.
Aber offenbar sehr weit hinten, denn am Ende würde selbst die für Börsianer schlechteste Farbkombination überpinselt durch mögliche Turbulenzen bei Telekom Magenta, Deutsche Bank Blau und Post Gelb. Schauen wir mal, was am Montag passiert.
Volker Hirt aus unserem Studio an der Frankfurter Börse. Die Alchemisten unserer Tage, die wollen kein Gold mehr machen. Sie forschen an Gasen und Flüssigkeiten. In den USA haben sie da gerade was erfunden. Wasser. Wasser aus Luft. Denn ohne Wasser geht ja bekanntlich gar nichts und mancherorts wird es immer knapper. Gerade in Kalifornien wird das bei der aktuellen Dürre deutlich. Doch Wissenschaftler der Berkeley University wissen Rettung. Sie haben eine angeblich effektive Methode entwickelt, aus der Luft Wasser zu ziehen. Und das auch noch ohne viel Energieaufwand, Katharina Wilhelm berichtet.
Der Ort, an dem an unserer Zukunft geschraubt wird, wird von einer massiven Dürre heimgesucht. Das Silicon Valley und die umliegenden Wissenschaftshochburgen in Stanford und Berkeley leiden nämlich genauso wie der Rest des US-Bundesstaates Kalifornien unter einer massiven Dürre, wie Klimawissenschaftler Peter Gleick vom Pacific Institute erklärt.
California is in a very serious water crisis. We have a very severe drought right now. There's not enough water to do the things that we want to do.
Gleick forscht seit Jahrzehnten zu den Wasserproblemen der Welt, insbesondere im Westen der USA. Nur wenige Kilometer weiter entfernt von seinem Haus in Berkeley sitzt ein Mann, der dieses Problem lösen möchte. Omar Yagi ist Chemieprofessor an der Universität Berkeley. Er will Wasser aus einer Quelle holen, die uns alle umgibt, nämlich Luft.
There's a lot of water in the air. We can use it as a resource.
Es gibt viel Wasser in der Luft. Das können wir als Ressource nutzen, um Regionen auf der Welt zu versorgen, die nicht genug Regenwasser bekommen. 160 Länder weltweit müssen ihr Wasser importieren. Für viele Länder ist das ein richtiges Sicherheitsproblem.
Yagi hat mit seinen Studenten ein kristallähnliches Material entwickelt, das, vereinfacht gesagt, in einem Glaskasten sitzt und Wasser aus der Luftfeuchtigkeit ziehen kann. Mit sehr wenig Energieaufwand könne das Wasser dann extrahiert werden. Das Besondere, Yagis Erfindung, genannt MOF, funktioniert sogar in der Wüste.
So these MOFs can take up water.
Diese Geräte können Wasser aus 10% Luftfeuchtigkeit ziehen, sogar 5%. Das Wasser, das wir gewinnen, ist super sauber. Wenn man es mineralisiert, wird es sogar zu Trinkwasser.
In 30 Jahren, so haben die Vereinten Nationen ausgerechnet, hat die Welt ein massives Trinkwasserproblem. Viele Entwicklungsländer haben dies schon jetzt. Und selbst im hochindustrialisierten Kalifornien gibt es mittlerweile Gegenden, in denen es kein Trinkwasser mehr gibt. Omar Yagis Traum wäre es, dass viele Haushalte sich mit seiner Wasserbox selbst versorgen könnten. Zum Beispiel mit einem etwa mikrowellengroßen Gerät, das in jeder Küche stehen könnte. Pro Tag ließen sich damit bis zu 8 Liter Wasser ernten. Größere Geräte schaffen bis zu 20.000 Liter und damit könne man dann schon ein kleines Dorf versorgen.
Ultimately, what we want to be able to do is design devices that are much larger than that, that deliver 20.000 Liters.
Yagi ist nicht der Einzige, der auf diese Wasser-aus-der-Luft-Technik setzt. In einigen Ländern fangen zum Beispiel Nebelfängernetze Wasser aus der Luft ein. Eine etwas primitivere Methode, die aber energiefreundlich ist. Und in Israel gibt es zum Beispiel mit der Firma EWA ähnliche Konzepte, Wasser mittels einer Substanz aus der Luft zu filtern. Um zukunftsfähig zu sein, müssen diese Geräte vor allem effizient und energiesparend sein. Chemieprofessor Yagi aus Berkeley ist selbstbewusst. Er sagt, dass seine Erfindung einen wertvollen Beitrag leisten und den Wassermangel mildern könne. Noch sind die Geräte nicht auf dem Markt. Gemeinsam mit dem Unternehmen General Electric arbeite man aber an einem entsprechenden Projekt. Auch wenn Yagi bewusst ist, wie sehr die Erderwärmung, die Dürren, Hitzewellen und Extremwetter verschlimmert, sei er insgesamt optimistisch, was die Zukunft angeht.
And I really do believe that whatever problem facing society, if it's technical problem, we can solve it.
Ich glaube wirklich, dass die Gesellschaft jedes technische Problem in den Griff bekommt. Die Menschen sind fähig zu unendlichen Innovationen. Ich bin sehr hoffnungsvoll, dass wir jedes Problem lösen können.
That no matter what the problem is facing our society, we can solve it.
Mit dieser Reportage von Katharina Wilhelm aus dem ewig durstigen Kalifornien endet unser Podcast für heute. Sophie Weber in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.